Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht in der Offenbarung im ersten Kapitel. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es an die sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwester, lieber Bruder, wie hältst du es mit der Johannes-Offenbarung? Schon mal reingeschaut? Schon drin gelesen? Schon den Text versucht zu verstehen und zu begreifen? Oder sagen wir mit leichtem Gruseln nach ersten Kontaktaufnahmen zu diesem biblischen Buch, wie gut, dass es ganz am Ende der Heiligen Schrift steht? Dann lesen wir erst mal sorgfältig vorher, was davor geschrieben steht. Wiederholt gelesen, leider immer noch nicht verstanden. Oder ich habe so ein Bibelquiz, das ist mir mal geschenkt worden, wahrscheinlich um meine eigene Bibelkenntnis entweder zu verbessern oder um mir zu helfen, Jugendliche spielend zu frustrieren damit. Und da gibt es eine Kategorie Fragen zur Offenbarung. Und das ist völliges Chaos. Da gewinnt man nur mit Glück. Das ist derart bunt, dass man auch als Profi kaum eine Chance hat, wirklich zu wissen, wie sich's verhält. Immerhin, manche christliche Sekte ist begeistert und füllt einen fantastischen Endzeitkalender mit den Dingen, die bildhaft in der Offenbarung beschrieben, die geschaut und gehört werden, die vorausgesagt werden. Kämpferische Auseinandersetzungen, und wenn man genügend Fantasie hat, dann findet man manche Erscheinung des 20. und 21. Jahrhunderts da bereits beschrieben und angekündigt, zum Beispiel die Hubschrauber. Hubschrauber im Neuen Testament. Das braucht etwas an Fantasie, das gebe ich gerne zu, aber die kann man ja mitbringen. Wie hältst du es mit der Johannes-Offenbarung? Keine Angst vor diesem biblischen Buch. In unserem Predigtabschnitt heute lesen und hören wir, wie alles angefangen hat. Und zwar ganz irdisch. Johannes, Der Verfasser gibt sich zu erkennen als Bruder und als Mitgenosse, wie einer von uns, wie einer jedenfalls von den Aposteln. Bruder und Mitgenosse, das heißt, er hat teilgehabt mit den anderen Christen an dem, was die Christenheit eben damals beschäftigt und auch zum Teil erheblich beschwert hat. Man hat zusammen Druck ausgehalten, man hat zusammen Gottesdienst gefeiert, man hat miteinander sich zu Jesus Christus bekannt, geglaubt, gehofft und gewartet. Das prägt den Johannes wie alle Christen seiner Zeit. Es geht ganz irdisch los mit einer präzisen geografischen Ortsangabe. Diese Insel Patmos nördlich von Kreta. Wir kriegen sogar den Wochentag genannt. Am Tag des Herrn geschieht das, was Johannes in der Offenbarung beschreibt. Also ganz irdisch, ganz gut verständlich, ganz fasslich für die Menschen, für die er es aufschreibt. Und so geht es auch weiter mit einer vernünftigen Adressangabe. 7 Gemeinden werden benannt. Vielleicht ist damit das kirchliche Rundschreiben erfunden. Brief an die Gemeinden in Kleinasien. Und die werden aufgelistet. Und bei den meisten wissen wir noch genau, worum es sich handelt und können das auch besichtigen, was da noch an Ausgrabungen zu finden ist. Und zwischendrin, ebenso nüchtern, schildert Johannes, was los war mit ihm. Er war auf Patmos, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Das können wir versuchen, uns zu erklären. Es gibt 2 vernünftige Deutungen dafür. Er könnte Flüchtling gewesen sein oder Missionar. Aus dem Ort, von dem er kommt, vertrieben, um des Glaubens an Christus, um des Zeugnisses von Jesus willen, oder ausgesandt durch Christus, ausgesandt durch den Missionsbefehl an die Enden der Erde, nicht an alle gleichzeitig. Und deswegen fängt Johannes erstmal an auf Patmos. Es ist ja im Grunde auch unerheblich, was ihn äußerlich dahin geführt hat. Wer fliehen muss als Christ in der ersten Christenheit, um Unterdrückung willen, um auszuweichen, der bekennt Christus da, wo es ihn hinführt. Und das heißt, das Beste, was die Machthaber dieser Welt den Christen tun konnten anfangs, war, sie ein bisschen unter Druck setzen, sie etwas verfolgen, sie dazu zwingen, dass sie nicht in Jerusalem bleiben, sondern dass sie die Botschaft und den Glauben mitnehmen in die Umgebung, in die weiter entfernt liegenden Orte. Und nun kommt Johannes auf Patmos an, geführt von Gott. Das ist ihm völlig klar und einleuchtend. Und da wird er sonntags ergriffen von Gott, von Gottes Geist und in Dienst genommen. Er kriegt einen Auftrag, er kriegt etwas gezeigt, er kriegt etwas zu hören und er wird in Dienst genommen, das aufzuschreiben und weiterzugeben an die 7 Gemeinden in Kleinasien. Und dann steht in unserem Predigtabschnitt der schöne Satz: und ich wandte mich um. Und bis hierher, liebe Schwestern und Brüder, ist es überhaupt kein Problem, gedanklich dem Johannes zu folgen. Bis jetzt ist alles wunderschön glasklar. Und was dann kommt, das allerdings wirft den Johannes zu Boden. Das ist stärker als er. Und das ist stärker als jeder Mensch. Denn Johannes tut einen Blick in den geöffneten Himmel. Und man merkt im Griechischen, sogar wenn es eine Fremdsprache ist, wie er rumstottert. Man merkt sogar in der Luther-Übersetzung, Ich sah und es war wie, es passt nicht so richtig. Es fehlt ihm die Beschreibung für das, was er erfährt und wahrnimmt. Wer zwei Bilder gleichzeitig braucht, der lässt dadurch auch erkennen, dass ihm keins von beiden so richtig passt. Wie weiß ist das? Wie hell? Das, was Gott von seiner himmlischen Wirklichkeit dem Johannes zu erkennen gibt. Weiße Wolle? Nein. Johannes ist nicht recht zufrieden. Frisch gefallener Schnee? Mindestens. Oder doch beides? Man merkt, wie er sucht nach Bild und Sprache. Vergleiche aus unserer Sprachwelt, aus unseren Vorstellungen, werden dem nicht gerecht, was Johannes da sieht. Und an der Stelle könnte man nun sagen, schade, und könnte das Buch wieder zumachen. Denn was sollen wir uns abplagen mit Vergleichen, die uns doch nur ein unvollkommenes, ein fehlerhaftes, ein menschlich bruchstückhaftes Bild von der himmlischen Wirklichkeit geben. Also, es gibt da einen Himmel und er ist jenseits aller Vernunft und Vorstellung über alles, was wir uns erklären und ausmalen können. Amen. Nein, keine Angst. Geht noch weiter. Denn Johannes sieht nicht nur. Johannes kriegt nicht nur einen Eindruck davon, wie die Herrlichkeit Gottes zu sehen ist, sondern er hört auch, was zu ihm, was im Himmel gesprochen wird. Und das scheint in ziemlich klassischem Altgriechisch formuliert zu sein oder übersetzbar in diese Sprache. Das bereitet grammatisch keine Schwierigkeiten, das ist klar, wahrnehmbar und verständlich. Das Wort, das Johannes hört, die Anrede, die beginnt mit der Aufforderung, fürchte dich nicht. Seltsam. Das ist gar nicht so neu. Das ist gar nicht so unerhört. Das ist dem Johannes vertraut. Aus dem Wortlaut Alten Testaments, aus seiner heiligen Schrift, die er kennt, die es seit Jahrhunderten gibt. Fürchte dich nicht. Das heißt, hier zeigt sich wirklich Gott. Und zwar nicht als der Strafende, Zornige, der Sünde und Schuld richtet und rächt, sondern es zeigt sich Gott als der, der freundlich dem Johannes begegnen will. Dürfen wir ergänzen? Auch uns? Fürchte dich nicht, das hat der Herr Jesus den Jüngern auch gelegentlich gesagt. Das kennen sie. Das erkennt Johannes wieder. Fürchte dich nicht, der Himmel ist offen und Gott begegnet dir, begegnet uns Menschen zu unserem Heil. Und dann gibt sich der zu erkennen, der da spricht. Wunderbar, er ist der Erste und der Letzte. A und O. Ich habe extra heute die weiße Stola angelegt, auf der das aufgestickt ist. Hinweis auf Jesus Christus. Weiß tragen wir bei Christusfesten. Die Farbe von Weihnachten her und heute noch einmal am Ende der Epiphaniaszeit. Und es ist wunderbar, auf dem Parament am Altar sind auch zwei griechische Buchstaben, die anderen beiden, die man braucht. Mit vier Buchstaben griechisch kommt man ganz gut durch. A und O, erster und letzter. Und, was haben wir da? Bitte? Es sind doch hoffentlich Leute im Raum, die das erkennen können. Chi und Ro, das sind die Anfangsbuchstaben des Christus, Namens und Titels. Und das gehört beides miteinander untrennbar zusammen. Jesus Christus ist der Anfang und das Ende. Er ist da, bevor irgendetwas in dieser Welt geschaffen wird. Und er ist noch da, wenn die Welt ihre letzte Grenze erreicht hat. Und das ermöglicht es ihm, dass er zwischendurch in jedem Moment unseres Daseins auch da sein kann. In ihm ruht der Anfang, in ihm ruht aufgehoben das Ende. Und da liegt's gut aufgehoben. Christus ist Anfang und Ende. Er ist der, der tot war und lebendig ist. Und das ist das Geheimnis, wie er bei uns sein kann in Zeit und Ewigkeit. Er ist Mensch geworden, er ist als Mensch den Tod unserer Sünde gestorben. Aber er ist nicht zur letzten Adresse auf dem Friedhof geblieben, sondern er ist auferweckt durch den himmlischen Vater, auferstanden und lebt in Ewigkeit, nun im Himmel und doch auch gleichzeitig bei uns auf der Erde. Und es gibt eine wunderbare Nachricht. Jesus hat nämlich die Schlüssel an sich genommen des Todes und der Hölle. Fantastisch. Wenn man den Schlüssel zur Hölle hat, also nicht um da reinzugehen, liebe Schwestern und Brüder, das will keiner von uns, aber um die Tür zuzumachen, um das zuzuschließen, zuzusperren und vielleicht vorher nochmal aufzusperren und die Leute rauszuholen, die etwa da gelandet sind. Das ist eine fantastische Vorstellung. Schlüssel des Himmels und der Hölle vertraut der Herr Christus seiner Kirche an. Das ist bildhaft für das, was wir tun durch sein Wort im Zuspruch der Sündenvergebung. Und das beruht darin, dass Jesus Christus in seinem Wort selber die Sünden wegnimmt, derer, die sie sich abnehmen lassen, derer, die zu ihm kommen, zu ihm gehören und von ihm den Zuspruch der Vergebung hören. Schlüssel des Todes und der Hölle, die Schlüssel hat der, der herrscht, der Herr im Haus ist, der zu sagen hat, der wirklich die Macht über alles hat. Und ich finde es sehr beruhigend, dass das nicht irgendein Mächtiger dieser Welt ist, dass das auch nicht der Teufel ist und dass ich es nicht selber sein muss für mich, sondern dass diese Schlüssel in der Hand Christi sind, dass er für mich sorgt, dass er für mich Hausherr und Hausvater ist und dass ich leben darf unter seinem Reich mit ihm. An diesem Sonntag begegnet also dem Johannes der auferstandene Herr, gibt sich zu erkennen als der, der war und ist, der Lebendige, der tot war und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und die Schlüssel des Todes und der Hölle hat. Christus begegnet dem Johannes in seinem Wort, das er hört und versteht. Christus begegnet dem Johannes mit dem Schlüssel, der das Leben aufschließt und die Hölle zuschließt. Christus begegnet dem Johannes als der Herr, der alles umgreift. Und das heißt, der Tod ist ausgeschlossen. Die Hölle ist zu, der Himmel offen und daran merkt man, es ist Sonntag. Denn ein Tag, an dem wir das feiern, dass Jesus Christus sich uns zu erkennen gibt, dass er zu uns redet, dass er mit seinem Wort in unser Leben eingreift und dass er uns den Himmel öffnet, das ist Sonntag. Also höchstens vielleicht noch, wenn wir in der Woche auch noch Gottesdienste feiern, dann ist es auch Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag, meinetwegen. Aber der Tag des Herrn, der Sonntag, ist der Tag, an dem Christus zu uns kommt. Und so ist die Offenbarung, liebe Schwestern und Brüder, eindeutig von ihrem Anfang her ein Sonntagsbuch. Wir haben sie nicht, damit wir damit Leute erschrecken, nicht uns selber und auch nicht andere. Wir haben sie nicht, um uns zu frommen Höchstleistungen zu verpflichten, damit wir Ansprüchen genügen können, die wir uns etwa vorstellen, sondern wir haben die Offenbarung, damit wir uns den Himmel aufschließen lassen durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der zu uns spricht, der bei uns gegenwärtig ist in seinem Wort und dessen Wort schöpferische Kraft hat und mein Leben erneuert und erhält. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir versuchen wollten, miteinander nach diesen ersten Versen der Offenbarung das restliche Buch unter diesem Gesichtspunkt mal anzuschauen. Noch wichtiger wäre mir allerdings, dass uns klar ist und dass wir uns dankbar schenken lassen, was Gott uns an diesem Sonntag anbietet. Sein Heil durch Jesus Christus, ewiges Leben durch den, der vom Tod erstanden ist, den Himmel, den Gott uns aufschließt durch seinen Sohn, unseren Herrn und unseren Heiland. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.